Ich freue mich wirklich, bei euch zu sein. Es ist immer gut, hier zu sein. Und
auch was wir jetzt schon gehört haben von diesen Angeboten, ich finde das richtig begeisternd, sehr schön. Ehe zu stärken, das Herz für die Evangelisation, so vieles, was auf Gottes Herzen ist, was wir jetzt schon gehört haben, auch durch diese Angebote und natürlich auch das, was uns Klaus gesagt hat mit der Herausforderung des Glaubens in unserem Leben. All das ist ja so nahe manchmal, diese Erfahrung der Wirklichkeit Gottes und gleichzeitig der Kampf, in dem wir oft drinstehen, das Sein in seiner Gegenwart und das Sein in dieser Welt, was manchmal so herausfordernd ist, so grenzwertig herausfordernd. Du dienst dem Herrn ein Leben lang und du gehst durch massive Kämpfe hindurch und du kannst vieles nicht mehr einordnen. Und wenn uns da nicht die Treue Gottes hält und die Treue Gottes stärkt, dann würden wir das Ziel nicht erreichen. Die Bibel sagt, er ist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Seine Treue hält uns und seine Kraft stärkt uns in allen Herausforderungen. Damit dürfen wir rechnen. Der lebendige Gott ist an unserer Seite. Und ich glaube auch, dass Gott jetzt redet durch sein Wort und durch diese Zeit, jetzt auch der Verkündigung. Und Aspekte hineinbringt, die ihm wichtig sind. Vater, im Namen Jesu Christi danke ich dir jetzt für diese Zeit, auch die wir in deinem Wort verbringen dürfen. Und ich bete im Namen Jesu, dass all das, was dir im Wege steht, schweigen muss. Dass all das, was uns wegreißen will, deine Wahrheit zu erkennen, weichen muss und dass du freie Bahn hast, Herr. Alle Gedankengebäude, die sich erheben gegen deine Erkenntnis, Jesu, die müssen jetzt brechen. Und deine Wahrheit soll hineinkommen mit Freiheit und eine Auswirkung auf dich, den lebendigen Gott. Wir danken dir für dein Wirken, wir preisen dich für deine Gegenwart und wir danken dir, dass du der gegenwärtige Herr bist in unserer Mitte. Du bist der, der heute noch befreit von Ketten, die uns niederreißen wollen und gefangen nehmen wollen. Du bist heute noch der, der uns heilt an Körper und auch an Seele. Und wir beten jetzt auch, dass du Menschen unter uns berührst, die leiden, die krank sind. Wenn du leidest und krank bist, wir segnen dich jetzt im Namen Jesu Christi. Wir segnen dich, dass Gottes Gegenwart deinen Leib durchströmt. Wir segnen dich, dass Gottes Gegenwart deine Seele stärkt. Und da, wo du niedergedrückt bist, das soll die Gegenwart des Herrn dir begegnen und dich aufrichten. Wo Dunkelheit dein Leben bedrängt, da muss diese Dunkelheit jetzt weichen im Namen Jesu. Und sein Licht soll hineinscheinen in dein Herz mit Zuversicht. Der Herr ist nahe. Wir danken dir, Herr, für dein Wirken heute. Und ich preise dich auch, dass du der bist, der das Verlorene sucht und das Verlorene rettet. Und das bete ich auch, Herr, dass du heute Morgen auch Menschen berührst mit deiner rettenden Kraft. Ehre sei deinem Namen. Herr, ich bete um Gnade und Segen, jetzt auch in der Verkündigung. Und ich gebe dir die Ehre. Amen. 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 In unserem Leben, auch als Christen, aber auch Nicht-Christen kennen das, da tobt ein richtiger Kampf auch, und zwar ein Kampf in unseren Gedanken. Dinge, die uns bestürmen, richtige Herausforderungen manchmal, und das ist kein Nebenkriegsschauplatz und für uns Christen auch nicht. Unsere Gedankenwelt ist etwas, was sehr wichtig ist, dass wir das im Blick haben, denn das, was wir denken, wird unser Leben bestimmen, schon jetzt in der Gegenwart. Oft ist das, was wir denken, Resultat von vergangenen Erfahrungen, positiv oder negativ. Und oft ist das, was wir denken, das Resultat von dem, was auf uns eindringt. Aber es bestimmt unsere Gegenwart und wird auch unsere Zukunft formen. Das, was du denkst, hat Auswirkungen auf dein Leben. Es kann eine Nebensache. Und manch einer befindet sich in einem richtigen Hamsterrad von Gedankengebäuden, aus denen er kaum rauskommt. Da gibt es irgendeinen Trigger, der kommt, irgendwas, was du siehst im Fernsehen oder eine Nachricht, die du hörst über das Radio oder die du liest in der Zeitung. Und sofort fängt dein Gedankenrad an zu laufen. Du befindest dich drin wie ein Hamster in diesem Hamsterrad der Gedanken, der Sorgen, der Vorstellungen, all dem, was dich da so prägt. Und auch alte Muster können so getriggert werden und kommen hervor und du bist da drin. Und manch einer kommt da fast nicht raus aus solchen Gedankenhamsterrädern. Ein Kampf um unser Denken. Welche Gedanken haben wir? Was denken wir? Das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Und uns diese Fragen stellen, hey, stopp mal, was denke ich eigentlich? Was denke ich über mich? Wie sehe ich mich? Denke ich über mich schlecht, voller Minderwertigkeit? Sehe ich mich in meiner Unfähigkeit, nicht liebenswert? Wie denke ich über mich? Oder denke ich über mich als einer, der sich über andere erhebt, stolz, selbstgefällig? Wie denke ich über mich? Wie denke ich über andere? Bin ich bestimmt vom Vergleichsdenken? Das ist etwas, was sehr viele Menschen haben und die sie gefangen nehmen. Wisst ihr, dieses Vergleichsdenken ist ein Denken, das uns gefangen nimmt, weil wir ständig uns messen am anderen. Entweder uns über den anderen erheben, weil wir uns besser fühlen, oder andere in unserem Denken niederdrücken, weil ja, sie eben darin nicht so zurechtkommen, wie wir das in unserem Denken eben so haben, oder uns selbst darunter stellen und auch voller Minderwertigkeit dann uns vergleichen. Das Vergleichsdenken ist ein sehr, sehr negatives Ding. Kritik, viele Menschen sind voller Kritik, voller Neid, Unzufriedenheit. Na, das ist auch etwas, was uns in unserem Denken ganz stark bedrängen kann. Ne? Unzufrieden, mehr geht immer. Ne? Nach oben kannst du immer mehr haben. Aber es geht auch weniger, wie wir auch sehen, wenn wir weltweit hineinschauen. Unvergebenheit, Hass, Lust, Begierde, all das kann in unserem Denken abgehen. Wie denken wir über die Umstände in unserem Leben? Bedrängt uns Angst, Beklemmung, Schwere, Sorgen, Zweifel? Gerade auch jetzt in dieser Zeit, in der wir drinstehen, ist das ja auch etwas, was uns bedrängen kann. Das, was wir sehen, die ganze Corona-Krise mit ihren Herausforderungen. Was löst das in unserem Denken aus? Und schaut, alles, was in meiner Wirklichkeit abläuft, läuft über mein Denken. Denn das, was in mein Denken hineingeht, formt auch mein Herz und deshalb auch mein Leben. Und hier ist wichtig, dass wir die biblische Wahrheit wahrnehmen und uns auf eine geistliche Art und Weise des Denkens ausrichten lassen. Hier liegt ein Geheimnis im Denken drin, was unabhängig ist von unserer Erfahrung der Vergangenheit, unabhängig ist von dem, was gerade die Umstände sind, unabhängig von dem ist, wo wir gerade drinstehen. Es gibt ein geistiges Prinzip, wie wir unser Denken, wie wir mit unserem Denken umgehen sollen, das hat ganz starke Auswirkungen. Ich möchte mal zum Text kommen, den ich hier zugrunde lege. Und der ist Römer 12, Vers 1 bis 2. Paulus schreibt dort, ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes. Durch diese Erbarmungen Gottes, von denen er geschrieben hat in den ersten 8 Kapiteln vom Evangelium, dass wir alle Sünder sind, gefangen unter der Macht der Finsternis, dass Jesus Christus kam, für unsere Sünden starb, dass er uns herausriss, dass wir Söhne Gottes sind, dass in unserem Geist der Geist Gottes selbst das Abba Vater hineinlegt, dass wir freien Zugang haben, vom Geist geleitet sein dürfen. Wow, was für eine Dimension. Das sind die Erbarmungen Gottes. Die hat er da geschildert, Römer 1 bis 8, dieses Evangelium, das Paulus ergriffen hat, von dem er ergriffen wurde. Ist und sein ganzes Leben hindurch bestimmt worden ist. Wow. Und jetzt kommt er zum ethischen Teil, Römer 12, und sagt er, ich ermahne euch auf Grundlage von diesem Erbarmen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und um diesen zweiten Teil jetzt hier aus Römer 12, 1 bis 2 geht es mir. Heute Morgen und auch heute Abend. Werdet verwandelt, Metamorphose, umgestaltet werden, wie? Durch die Erneuerung des Denkens, des Sinnes, des Verstandes, des Nous, unsere Wahrnehmungsfähigkeit unseres Denkens. Eine Verwandlung kann geschehen oder soll geschehen durch Erneuerung des Denkens. Das bedeutet, egal woher du kommst, Bevor Christus in dein Leben kam, bevor diese Erbarmung Gottes dein Leben ergriffen hat, warst du in Systemen drin, in den Schematas dieser Welt drin und die haben dein Denken geprägt entsprechend dieser Welt. Weil unser Verstand kann nur das wahrnehmen, was er eben wahrnehmen kann von den äußeren und Vorgängen, die da ablaufen. Die sind immer geprägt von dieser Welt. Aber jetzt bist du durch Jesus herausgerissen zu einer himmlischen Beziehung mit einem lebendigen Gott. Und jetzt geschieht eine Veränderung und genau das ist die Herausforderung. Wir sind zwar, wenn Jesus in deinem Leben ist, bist du zwar in Beziehung mit Gott versetzt, aber dennoch kann dein Denken, und in vielen Bereichen ist auch unser Denken, geprägt von alten Strukturen. Und jetzt sagt Paulus hier, werdet verwandelt, metamorphose, wie die Raupe, die in den Kokon geht und dann der Schmetterling wird. Diese Metamorphose von einer Dimension in eine andere Dimension werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Und hier zeigt sich jetzt etwas, wie wichtig es ist, dass wir auf unser Denken achten. So, und jetzt möchte ich einfach hier ein paar Gedanken weitergeben, wie diese Veränderung des Denkens sich vollziehen kann. Wie geschieht die Erneuerung unseres Denkens? Das erste ist, erkenne, wer Gott ist und wer du in Gott bist. Das ist das erste. Erkenne, richte bewusst dein Denken auf den lebendigen Gott, den du erfahren hast in Jesus Christus und erkenne, wer er ist und wer du bist. Und ich lese nur einen Text, Jakobus 1, Vers 17. Da schreibt Jakobus, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechselschatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. In unserem Leben ist durch Jesus Christus ein Schöpfungswunder geschehen. Gott selbst hat uns genommen, herausgerissen durch die Erlösung in Jesus und uns hineinversetzt in die Gemeinschaft mit ihm. Und wer ist dieser Gott? Dieser Gott ist gut. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Und wie wichtig ist es, in unseren Lebenssituationen uns immer wieder bewusst zu machen, wer ist Gott? Schlechtes kommt von Gott nicht in unser Leben. Er ist auch nicht launisch, kein Wechsel des Lichts, es ist kein Schatten in Gott, sondern Gott ist pure Liebe und absolute Herrlichkeit und Heiligkeit und Licht. Und er meint es zu jeder Zeit, in aller Zeit, unter jedem Umstand gut mit dir. Bist du dir dessen bewusst? Und schaut, und hier ist schon ein Gedankenkampf in uns, meint es Gott wirklich gut mit mir? Warum geht es so jetzt mit mir? Warum durchlebe ich solche Sachen? Die Fragezeichen des Lebens, die du nicht klären kannst, aufgrund der Herausforderungen, denen du manchmal drinstehst, meint es Gott wirklich gut mit mir? Gott ist gut und er meint es gut mit dir. Es ist kein Wechsel des Lichts. Und der Beweis, dass das Wahrheit ist, ist Jesus Christus. Innerhalb der Geschichte der Menschheit hat Gott einen Beweis seiner Güte gegeben. Im Kreuz stirbt sein Sohn für uns. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind verblendet in ihrem Verstand. Sie erkennen dich nicht. Sie kennen nicht deine Wege und auch nicht deine Liebe. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dort stirbt der, der die Sünde nicht kannte, für unsere Schuld, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Und er wird begraben am dritten Tag ist er auferstanden aus den Toten und die Macht der Sünde, des Todes und des Teufels sind überwunden, durchbrochen. Hoffnung scheint hinein in diese Welt, die gezeichnet ist von der Sünde und vom Verderben, von der Sinnlosigkeit des Seins hinein. Da ist Sinn, da ist Hoffnung, da ist Zuversicht. Denn Gott lebt, Gott ist lebendig und er handelt. Und es ist ihm nicht egal, wie es uns Menschen geht. Er ist interessiert an uns. Gott ist Liebe und er liebt uns und will uns herausretten zu einem Leben mit ihm in Liebe. Schau auf das Kreuz und du siehst den Beweis der Güte Gottes. Das Kreuz ist ein stummer Zeuge für die, die davor stehen, aber es wird lebendig durch die, die von dem ergriffen werden, durch die Kraft des Heiligen Geistes erkennen, dass Gott für mich dort gehandelt hat. Das ist der Beweis. Gott ist gut und er meint es gut mit dir, denn Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für dich gegeben hat, damit du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast, jetzt und in Ewigkeit. Jemand hat dir mal gesagt, der Glaube ist für die Schwachen, denn es vertröstet sie in die Ewigkeit hinein. Das ist ein Trugschluss, das stimmt nicht. Der lebendige Glaube, der in die Gemeinschaft mit Gott hineinversetzt wird, weiß, dass er eine Zuversicht hat über den Tod hinaus. Aber das prägt seine Gegenwart. Denn Gott ist da. Und dieser Gott meint es gut mit mir. Erkenne, wer Gott ist. Und das ist so wichtig, dass wir unser Denken füllen mit der Erkenntnis des Herrn. Wer ist Gott? Und jetzt, schon wenn du ins Alte Testament hineinschaust, wer ist Gott? Ich bin der Herr, der dich sieht. Und deshalb dich versorgt. Ich bin der Herr der Heerscharen und deshalb der ist, der für dich kämpft. Ich bin der Gott des Bundes und deshalb da ist bei dir. Ich bin der Herr, dein Hirte. Hammer, oder? Ist Hammer. Das ist hammermäßig. Und unser Denken soll es erfassen. Ich möchte dir noch was sagen. Was nicht in dein Denken hineinkommt und dein Denken prägt, wird nie dein Herz prägen können. Es wird immer nur das dich prägen, was dich bestimmt, auch in deinem Denken. Deshalb richte deine Gedanken auf den Herrn, der wirklich der lebendige Gott ist, der Schöpfer des Himmels und der Welt. Und der dich erlöst hat. Auf den lebendigen Gott. Und du wirst in dein Denken geprägt werden. Von ihm. Das ist das Erste. Erkenne, wer dein Gott ist. Was ich hier sagen will, ist Folgendes. Es geht nicht nur um ein Denken, sondern es geht um ein betendes Denken. Dass du das Denken betest und betend denkst. Deine Gedanken ausrichtest auf den Herrn. Das Zweite für verändertes Denken, was wichtig ist, ist Fülle. Deine Gedanken mit Wahrheit. Mit Wahrheit. Psalm 119, Vers 160 schreibt der Psalmist, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Fülle dein Denken mit Gottes Wort. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Deshalb nähre dich täglich mit dem Wort Gottes, das ist die Schrift. Ganz bewusst, ich nenne die Schrift Wort Gottes. Das geoffenbarte Wort wurde das verkündigte Wort. Und das vernehmen wir in dem geschriebenen Wort. Und deshalb fülle dein Denken mit der Wahrheit von Gottes Wort. Murmles, Psalm 1. Murmles, bete es. Nimm es auf in dein Herz. Du sagst, ich habe keine Zeit für die Bibel lesen. Das ist eine Lüge. Wir haben Zeit, wir nehmen sie uns oft nicht. Aber es ist so wichtig, dass wir unser Denken bewusst füllen. Und wenn das Wort Gottes die Wahrheit ist, dann sollten wir es füllen mit seinem Wort, damit wir Nahrung kriegen für unser Denken. Und das erbaut unseren inneren Menschen. Die Bibel spricht vom inneren Menschen, und zwar durch Gottes Wort, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wird unser innerer Mensch aufgebaut, der empfängt Nahrung, tägliche Nahrung von Gottes Wort. Und nicht nur das, sondern dein Denken, wenn du es mit Wahrheit füllst, wird fähig zu prüfen. Nämlich, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Du musst die Lüge nicht suchen, du musst dich nur mit Wahrheit füllen und wirst die Lüge erkennen. Gedankengebäude, die nicht Gott entsprechen, wirst du erkennen, wenn du dein Herz, deine Gedanken füllst mit der Wahrheit. Und das offenbart die Lüge. Und deshalb geht es darum, dass wir Gottes Wort lesen, täglich lesen, darüber nachdenken, meditieren. Es gibt ein göttliches Meditieren, ein Murmeln von Gottes Worten, ein Nachdenken, ein betendes Nachreflektieren über Gottes Wort, es hineinsickern lassen in unser Herz, es tiefer senken lassen, das Wort in unser Leben hinein und in unseren Herzen bewahren. Letztens hat mich das Gleichnis von Jesus angesprochen. Der Sämann ging hinaus, um zu säen. Und er säte das Wort Gottes. Und einiges fiel an den Rand und die Vögel kamen und fraßen sofort weg. Anderes fiel auf felsigen Boden und es spross auf und sofort war da was zu sehen. Aber dann verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen und Disteln und es wuchs auf und die Dornen und Disteln erstickten es. Und einiges fiel auch auf guten Boden und es brachte hundertfältige Frucht. Und dann sagte Jesus Folgendes. Das Gleichnis bedeutet dies. Das erste ist, das Wort fällt auf Herzen und der Feind kommt, der Teufel kommt und raubt es sofort weg. Es kommt nicht mal dahin, dass dieses Wort keimen kann, es wird sofort geraubt, sofort geraubt. Das zweite ist, das Wort fällt auf Herzen, wo Menschen es mit Freude aufnehmen, aber es sind Menschen, die haben keine Tiefe und dann kommt Anfechtung und Kampf, Bedrängnis und das Wort verdorrt, weil sie keine Tiefe haben. Und das dritte Ackerfeld, sagt Jesus, das ist der Boden, wo das Wort hinfällt und der Betrug des Reichtums und die Sorgen der Zeit ersticken es. Das ist für mich ein Bild für die westliche Welt. Der Betrug des Reichtums und die Sorgen der Zeit. Dieses Wort ist aufgewachsen, aber dann wächst da noch anderes mit. Und Jesus sagt, nur das vierte Ackerfeld, das ist ein gutes Herz, welches das Wort aufnimmt und es bewahrt, sich nicht vom Feind rauben lässt, nicht durch Bedrängnis abbringen lässt und sich nicht durch Wohlstand und Sorgen der Zeit erdrücken lässt, sondern es bewahrt durch all das hindurch. Und dieses Wort wird durchbrechen. Zu göttlicher Frucht. Diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Pastor und er fragte mich, sag mal, was denkst du, warum das so viele Christen, er hat mir seine Not bekundet, warum das so viele Christen so unmündig sind, so schwach sind? Kann es daran liegen, dass sie das Wort Gottes nicht mehr kennen? Und gleichzeitig habe ich diese Woche von Professor Dr. Schirmacher gelesen, Allianzvorsitzender, weltweiter Allianzvorsitzender, und er hat gesagt, die größte Gefahr momentan ist, dass das Volk Gottes das Wort Gottes nicht mehr kennt. Und ich sagte, ja, ich denke, dass das eine große Gefahr ist. Ich habe gesagt, schau mal, das ist ja logisch. Wenn wir natürlich nichts essen, du isst kein Frühstück, dann hast du am Mittag Hunger. Du isst am Mittag kein Mittagessen, der Hunger wird größer, oder? Wir spüren den Hunger, wenn wir keine Nahrung zu uns nehmen. Aber manche Christen verspüren keinen Hunger, obwohl sie tagelang sich nicht ernähren vom Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Munde kommt. Und das zeigt unsere geistliche Taubheit und Blindheit und unsere geistliche Unterernährung, weil wir nicht einmal spüren, dass wir einen Mangel haben. Aber das hat Auswirkungen auf unser Leben, denn wenn du dich ernährst mit dem Wort, wirst du die Wahrheit erkennen, du wirst fähig werden zu prüfen, was Wahrheit und Lüge ist, auch in deinem eigenen Leben, und du wirst die Lüge erkennen und die Wahrheit hineinproklamieren können. Erst da. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Du wirst geistig nicht kämpfen können in den Herausforderungen deines Lebens, wenn du nicht geübt bist, dieses Schwert überhaupt erstmal in die Hand zu nehmen. Jesus, das kommt mir alles jetzt so spontan, Jesus in der Versuchung mit dem Teufel, begegnet dem Teufel und sagt, es steht geschrieben. Ist das nicht interessant? Der das Wort Gottes selbst ist, das Fleisch geworden ist, widersteht im geistigen Kampf dem Feind mit den Worten, es steht geschrieben. Und jetzt kommt der Feind, der Teufel, ganz, ganz, ganz fromm daher. Da kann auch sehr fromm kommen, der Teufel. Und er sagt, es steht geschrieben, die Engel werden dich tragen. Und wenn du nicht gelernt hast, dich zu ernähren von Gottes Wort, wirst du dem Teufel, der die Schrift zitiert, auf den Leim gehen, weil er ja so fromm daherkommt. Sollte uns ein Beispiel sein. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31,
Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Ziel Gottes mit deinem und meinem Leben ist es, uns freizusetzen von Bindungen, von Lügen, von Gedankenstrukturen, von Fesseln in unserem eigenen Leben, hin zu einer Freiheit in seinem Licht und seiner Liebe. Und Jesus sagt hier, wenn ihr meine Jünger seid, so werdet ihr in meinem Wort bleiben, permanent. Und ihr werdet dadurch die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gottes Ziel mit deinem Leben ist, dass du ein Leben in Freiheit führst. Und dazu ist es so wichtig, dass wir uns mit seinem Wort ernähren. Das erste ist also, erkenne, wer Gott ist. Das zweite ist, nähre dich mit seinem Wort. Und das hängt zusammen, denn du erkennst tiefer, wer Gott ist, wenn du dich mit seinem Wort ernährst. Aber du erkennst nicht nur Gott tiefer, sondern auch seine Gedanken, seine Wege, seine Prinzipien. Und das dritte ist, bestimme die Richtung deiner Gedanken. Bestimme die Richtung deiner Gedanken. Du bist nicht Objekt deines Denkens, sondern du kannst deinem Denken die Richtung geben. Du musst nicht kritisch, negativ und weiß ich was denken, du kannst dein Denken bestimmen. Und das ist so wichtig, dass wir bewusst die Herrschaft über unsere Gedanken einnehmen. Und dass wir falschem Denken, negativen Denken entgegentreten und dem, was Gott in unser Denken hineingeben will, Raum geben. Die Gedanken haben eine gewaltige Macht. Und wir sollten unseren Gedanken eine Richtung geben. Und so sagt Paulus in Philipper 4, Vers 8 zum Beispiel: Übrigens, meine Geschwister, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein und alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, dem denkt nach. Und wenn wir jetzt hier mal kurz innehalten und uns mal die Frage stellen: Welchen Gedanken gebe ich Raum? Paulus sagt, das, was gut ist, das ist, was wahr ist, was tugendhaft ist und so weiter und so fort, dem gebt Raum in eurem Denken. Und jetzt müsst ihr euch nur mal vor Augen führen, was Tag für Tag auf uns einströmt an Impulsen für unser Denken. Du schaltest die Nachrichten ein, du hörst diese Geschichte über Moria, du kriegst mit, wie Leute anfangen, über Verschwörungstheorien zu debattieren und weiß ich was alles. Aus deinem Umfeld, am Arbeitsplatz, wie auch immer. So viele Dinge, die auf dein Denken kommen. Und wie viel Negatives will unser Denken bestimmen? Den ganzen lieben Tag lang. Negative Impulse von anderen Menschen und wir fangen an, negativ über sie zu denken und so weiter und so fort. Und das, was dein Denken berührt, das prägt dein Herz und das bestimmt dein Leben. Das kommt aus deinem Mund raus. Übrigens, das ist auch interessant. Wenn du wissen willst, was dich am meisten prägt in deinen Gedanken, schau an, was du redest. Jesus sagt, aus dem Herzen heraus kommen die bösen Gedanken. Das, was dein Denken prägt, prägt dein Herz und kommt aus deinem Mund. Ist hart, ne? Wenn wir mal so den Spiegel uns vor Augen halten. Boah, wirklich? Was kommt hier aus meinem Mund? Was ist eigentlich in meinem Herzen? Was denke ich eigentlich? Und jetzt geht die umgekehrte Richtung. Fang an, anders zu denken. Wer ist Gott? Fülle dich mit Wahrheit von seinem Wort. Denke, dass was gut ist. Das wird dein Herz formen. Und interessanterweise wird das dann plötzlich auch aus deinem Mund herauskommen.
Evangelisation, wenn es krampfhaft ist, ist eine Methodik. Evangelisation, das Leben ist, entspringt aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und strömt durch dein Leben hindurch, weil du überall, wo du bist, erfüllt mit dem Heiligen Geist, deine Spuren hinterlässt, deine himmlischen Spuren. Weil du anders denkst und anders redest und anders handelst. Metamorphose, werde verwandelt, umgestaltet durch die Erneuerung eures Denkens. Und das ist das Dritte. Und das Vierte und Letzte, was ich erwähnen will, ist, schütze deine Gedanken. Schütze deine Gedanken. In Epheser 6 redet Paulus von der Waffenrüstung. Er sagt dort, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Deshalb werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Darüber habe ich hier schon mal gepredigt. Und dann kommt die Waffenrüstung. Und ein Aspekt der Waffenrüstung ist, zieht an den Helm des Heils. Der Helm schützt den Kopf, ne? So bildlich gesprochen. Der Helm des Heils, und in 1. Thessalonicher 5, Vers 8, da sagt Paulus, wir aber, die dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Wir wissen, wir sind Kinder, die zu Gott gehören. Wir haben eine ewige Hoffnung mitten in dieser vergänglichen Welt drin. Und diese lebendige Hoffnung sind wir aufgrund der Erlösung in Jesus Christus. Der Helm des Heils auf mein Haupt. Herr, meine Gedanken sollen unter deinem Schutz sein. Die Hoffnung des Heils ist mein Helm. Luther hat mal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinem Kopf durchfliegen. Aber du kannst verhindern, dass sie anfangen, ein Nest auf deinem Kopf zu bauen. Du kannst nicht verhindern, dass Gedanken durch dein Denken durchgehen, aber du kannst verhindern, dass diese Gedanken in deinem Kopf ein Nest bauen und dein Eigenleben anfangen zu führen und dich zu dominieren beginnen. Egal in welche Richtung dieses Denken geht. Schütze deine Gedanken. Hoffnung des Heils. Wir haben eine Hoffnung der Erlösung. Und wenn du niedergedrückt bist, voller Angst in der jetzigen Zeit, und es überschlagen sich die Nachrichten immer wieder. Ich meine, das jetzt mit Corona ist nur ein Teil. Also wir gehen durch große Erschütterungen durch und es ist nicht abzusehen, welche Erschütterungen noch kommen. Mittendrin steht die Gemeinde Jesu in diesen Stürmen und hat eine Hoffnung der Herrlichkeit. Indem sie erfüllt sind mit dieser Gegenwart des Herrn, ihr Denken unter dem Schutz Gottes haben und sich nicht durcheinander bringen, weil wir stehen auf dem Felsen, der nicht wankt. Noch ein Wort, das mir jetzt kommt. Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, gleicht einem Menschen, der sein Haus auf den Fels bauten. Und die Stürme kamen und die Winde wehten. Die kommen. Die Stürme kommen und die Winde kommen und der Regen kommt. Aber, sagt Jesus, dieses Haus blieb stehen. Das Lebenshaus eines Menschen, der zu mir gehört, wird nicht zusammenbrechen. Es wird stehen mitten im Sturm. Glaubst du das? Mitten in den Stürmen, wo du drin stehst, wirst du nicht untergehen, denn du stehst auf dem Felsen. Wirklich, glaubst du das? Ist das die Zuversicht deines Herzens? Schütze deine Gedanken durch den Helm des Heils. Ich schütze meine Gedankenwelt vor allem dadurch, indem ich darauf achte, was ich in meine Gedankenwelt hineinlasse und was ich zulasse. Erkenne, deine Zukunft beginnt heute. Erkenne, welche Macht dein Denken hat. Und ich rede hier nicht vom positiven Denken, das autonom Gutes denkt, sondern ich rede von einem positiven, gnadenvollen, theonomen Denken, das von Gottes Gedanken erfüllt ist und von Gottes Wahrheit geprägt ist. Römer 12, Vers 2. Verändertes Denken führt zu einem veränderten Lebensstil und das verändert unser gesamtes Sein. Und nicht nur unser Sein, sondern auch unser Umfeld. Daher erkenne, wer Gott ist um wer du in Jesus Christus bist, durch Gemeinschaft mit ihm. Fülle dein Denken mit der Wahrheit von Gottes Wort und lass es nicht zu, dass Lügen dich bestimmen. Bestimme die Richtung deines Denkens. Werde du die Person, die aktiv bestimmt, wohin dein Denken geht. Und schütze deine Gedanken durch den Helm des Heils, indem du darauf achtest, was und womit du dich fühlst. Und so wird dieses Hamsterrad, in dem sich mancher befindet, durchbrochen. Und du wirst hinausgenommen und auf ein Fundament gestellt, was Gottes Wahrheit ist, frei mit ihm zu leben. Glory, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du der Herr in unserer Mitte bist, Jesus, und ich preise dich auch, Herr, dass du gegenwärtig bist. Herr, und ich weiß auch, dass ein Kampf auch um diese Wahrheit besteht. Herr, so bete ich aber jetzt in deinem Namen über jedem Einzelnen, der hier ist, dass diese Wahrheit des erneuten Denkens die Herzen ergreifen kann. Vater, ich bete, Herr, dass du Menschen freisetzt aus Gedankenbindungen, destruktiven Gedankenbindungen, Dingen, die sie zerstören, dass du sie freisetzt heute Morgen, indem sie erkennen, dass sie da durchbrechen können, Herr. Komm, Heiliger Geist, und wirke hinein. Komm, Heiliger Geist, und lass dein Wort jetzt auch wirksam werden in unserer Mitte, Herr. Ich bete, dass du es wirksam werden lässt, Herr, dass Widerstände brechen müssen, dass deine Herrlichkeit und Freiheit durchbrechen kann und Menschen das erleben dürfen. Im Namen Jesu Christi bete ich. Amen. Amen. Ich möchte dich ermutigen, wir gehen jetzt in eine Zeit noch des Lobpreises. Ich möchte dich ermutigen, dass du da, wo du bist, für dich eine Entscheidung triffst jetzt. Wir können Gottes Wort hören und es kann sofort der Feind kommen, es gerade wieder rauben. Dieser Kampf ist in jeder einzelnen Predigt. Sogar währenddem man predigt. Ich spüre das zum Teil förmlich, wie das abgeht. Es kann geraubt werden. Entscheide dich auf die Wahrheit, die du jetzt erkannt hast, und zwar die Wahrheit, die du für dich erkannt hast, eine Position einzunehmen. Wenn du jetzt erkannt hast, dass du deinem Denken nicht die Richtung gegeben hast, die du deinem Denken geben solltest, dann entscheide dich, Herr, ich möchte von heute weg, von diesem Moment weg, verändert werden durch Erneuerung meines Denkens. Und dann hab Acht darauf, dass du das festmachst, morgen, übermorgen, dass es fest wird in dir, damit es dir nicht geraubt wird. Und ich garantiere dir, das wird Auswirkungen haben auf dein Leben. Und zwar gute Auswirkungen. Denn der Herr will dich segnen, der Herr will dich freisetzen und der Herr will dich zum Segen setzen. Alles Gute, Gottes Segen.